Breitband-Topic.
It isn't the case that we're saying that you shouldn't have the right to say things, but we are saying get the fuck out of our community if you're going to be abusive to women.
Klare Worte von Jacob Applebaum beim Chaos Communication Kongress 2014. In der letzten Woche nun wurde der Star der Hackerszene, lange Zeit Sprachrohr von Tor, dem Netzwerk für Anonymisierungssoftware, selbst gehäuft mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung, Manipulation und des Plagiarismus konfrontiert.
Viele dieser Vorwürfe, die wurden anonymisiert vorgetragen, manche auch mit Klarnamen formuliert. Und einige Mitarbeiter von Tor haben in der Zwischenzeit auch eingeräumt, das Thema der sexuellen Nötigung im Zusammenhang mit Applebaum, das sei nicht unbekannt.
Applebaum selbst bestreitet die Vorwürfe, spricht von einer Schmutzkampagne gegen ihn. Er hat das Internetprojekt Tor aber mittlerweile verlassen, obwohl keine der Anschuldigungen bislang belegt wurden.
Anlass für uns, die Frage zu stellen, was eigentlich zu halten ist vom sogenannten Public Shaming. Michael Love hat gute Gründe dafür, aber auch welche dagegen gefunden. Beginnen wir mit dem Pro-Argumenten.
Ich bin am meisten verärgert, dass Jacob das nicht nur mir angetan hat, sondern auch anderen Frauen. Frauen, die sich jetzt nicht trauen, vorzutreten, weil sie fürchten, dass Jacob seine Macht und seinen Einfluss nutzt, um auch ihr Leben zu ruinieren.
Alle sagten mir, ich solle ihm einfach geben, was er will, oder solle in Dialog mit ihm treten, eine Lösung finden oder aufhören, so ein Drama zu machen.
Stimmen von der Webseite, auf der anonym Vorwürfe gegen Jacob Applebaum erhoben werden. Das gemeinsame Problem? Wie wehrt man sich gegen einen Popstar der Hackerszene? Je mehr an ihren Schilderungen dran ist, desto nachvollziehbarer wird, wie die Idee entsteht, eine solche Seite aufzusetzen. Zur Gegenwehr. Applebaum genoss eine hohe Glaubwürdigkeit in der Szene. Er ist einer, der sich furchtlos mit mächtigen Gegnern in Geheimdiensten und Staaten anlegt. Seit Jahren weist er darauf hin, wie gründlich US-Dienste ihn dafür bereits in die Zange genommen haben und dass finstere Mächte ihm auch in Zukunft etwas anhängen könnten. Auf die Frage, warum man Applebaum nun per Website angehe, heißt es in einem FAQ auf der Seite:
Die Leute haben viele Dinge versucht, inklusive direkte Gespräche mit Jake. Leute haben seit Jahren innerhalb der Informationssicherheits- und Internetfreiheitscommunities über sein Verhalten gesprochen, haben versucht, es ihm zu erschweren, Leute zu Opfern zu machen. Leute haben sich innerhalb des Tor-Projekts beschwert und sind abgewiesen worden. Bis jetzt natürlich.
Denn das Tor-Projekt hatte kurz vorher mitgeteilt, dass sein Aushängeschild Applebaum dort als Mitarbeiter aufgehört habe. Und räumt nun ein, nein, Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs durch Applebaum seien ihnen nicht neu. Zitat:
Sie passen zu Gerüchten, die wir schon seit einiger Zeit hören.
Kryptografie-Koryphäe Matt Blaze twitterte in Reaktion darauf:
Unsere Community, und die ist größer als nur das Tor-Projekt, hat hier schrecklich versagt.
Auch in Berliner Hackerkreisen heißt es, man sei von den Vorwürfen gegen Applebaum nicht sehr überrascht. Einige der Berichte auf jacobapplebaum.net legen nahe, dass es auch für einzelne sexuelle Übergriffe von Applebaum Zeugen gegeben haben soll. Zeugen, die nicht eingestritten sind. Ist das alles wahr, dann zeichnet sich ein beklemmendes Bild, auch von der deutschen Hackerszene. Schont man den Star und sei es aus Angst vor geheimdienstlichen Komplotten? Übergeht man Berichte über sexuelle und andere Übergriffe einfach? Allison McCrina, die eng mit dem Tor-Projekt zusammenarbeitet, verbirgt sich laut dem US-Magazin Daily Dot für die Authentizität der Berichte auf der Website. Die Stimmung bei Tor habe sich gewandelt, sagt sie.
Die Leute haben keine Angst mehr, miteinander über Jake zu sprechen. Und so habe ich auch von einigen Opfern gehört.
Immer mehr Bekannte und Kollegen von Applebaum melden sich inzwischen auch namentlich mit konkreten Beschuldigungen. Und so scheint die Rechnung aufzugehen. Benennt man öffentlich, was ein vermeintlich Unantastbarer wie Applebaum sich hat zu Schulden kommen lassen, steht man nicht mehr alleine da. Und andere Opfer wagen sich nach vorn. Um eine solche Dynamik auszulösen, kann es Sinn ergeben, per Homepage auch drastische Vorwürfe zu erheben. Wenn es ehrlicherweise der letzte Ausweg und das letzte Mittel sind. Ein Akt der Verzweiflung.
Bleibt trotzdem die Frage offen, wer letztendlich darüber entscheidet, ob man von einem Akt der Verzweiflung sprechen kann, der Public Shaming als letzten Ausweg legitimiert.
Die Folgen für die an den Pranger gestellten Personen sind nämlich oft drastische, weswegen Michael Love auch gute Gründe gegen ein solches Vorgehen gefunden hat.
Hässlicher kann man jemanden kaum öffentlich attackieren. Eine Homepage voller Fotos. Dazu Anschuldigungen. Jacob Applebaum hat mich nachts befingert, obwohl ich das nicht wollte. Geküsst, auf einer Konferenz gemobbt, vor anderen vergewaltigt. Diese Homepage ist umso schlimmer, je weniger an den dort formulierten Vorwürfen dran sein sollte. Fast alle Anekdoten sind anonym. Wie soll man sie überprüfen? Und doch sind sie jetzt in der Welt, für jeden nachlesbar. Wie wehrt man sich dagegen? Jacob Applebaum versuchte es am Montag über ein längeres Statement bei Twitter. Darin bezeichnete er die Website als Fake und schrieb von einer kalkulierten und zielgerichteten Kampagne gegen sich.
Ich will klarstellen, die Vorwürfe von kriminellem sexuellen Fehlverhalten gegen mich sind vollkommen falsch.
Klar ist danach aber vor allem eins. Derartige Online-Pranger zerstören die Reputation von Personen ab dem Zeitpunkt, ab dem sie veröffentlicht werden, und zwar fast irreversibel. Denn unabhängig vom Wahrheitsgehalt wird darüber berichtet und diskutiert. Selbst wenn etwas widerlegt würde, im Gedächtnis vieler Leute bleibt es hängen. Selbst langjährige Weggefährten von Applebaum gehen merklich auf Distanz. Sollte es sich herausstellen, dass Applebaum jemanden vergewaltigt habe, sei das schrecklich, twitterte Mitch Altman, der gemeinsam mit ihm in San Francisco den Hackerspace Noisebridge gründete, fügte aber hinzu:
Auf Basis von Anschuldigungen schreckliche Dinge über jemanden zu sagen, das ist auch fürchterlich.
Nun ergänzen immer mehr Menschen aus der Sicherheitsszene die Anschuldigung. Andere widersprechen. Da mischen sich Sexualdelikte munter mit Vorwürfen, Applebaum habe andere Hacker und Sicherheitsforscher gemobbt, eingeschüchtert und plagiiert. Schwere strafrechtliche Vorwürfe vermischen sich mit Geschmacklosigkeiten und viele, die einen Teil dafür für bestätigt halten, sind überzeugt, alles stimmt. Ist das fair? Und wo verläuft die Grenze zwischen dem Brechen von Schweigen und einer Hexenjagd?
Entweder er hat etwas Justiziables getan, dann geht man damit bitte zur Polizei und nicht zum Internetpranger, oder er hat nichts getan, außer ein Arschloch sein, und dann hält man halt Abstand und die Schnauze.
Schreibt Sicherheitsforscher und Chaos Computer Club Mitglied Felix von Leitner in seinem Blog. Ist es nicht eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt, dass man Schuldfragen von Gerichten klären lässt? Respektiert Privacy-Aktivist Applebaum die Anonymität der Beschuldigenden? Wie soll er dann die Vorwürfe je entkräften können, wenn nicht in einem Prozess?
Wir haben nicht viel Vertrauen, dass die Justizbehörden diese Sache gut handhaben werden.
Heißt es auf der Webseite, auf der Applebaum angeschwärzt wird. Klar, strafrechtliche Verfolgung von Sexualdelikten ist ohnehin schwierig. Und will man einen Enthüller und Aktivisten wie Applebaum wirklich den Ermittlern auf dem Silbertablett servieren? Andererseits, gern und häufig ist in der Hackerszene nun zu hören, dass es darum geht, sichere Umgebungen zu schaffen, exzellent zueinander zu sein. Nur, wie sicher und exzellent kann es zugehen in einer Community, die ihre Mitglieder so bereitwillig zur öffentlichen Steinigung freigibt?
Das ist nur eine Frage, die wir gleich mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen besprechen werden. Public Shaming ist aber natürlich eine sehr alte Methode, um Leute zu bestrafen. Früher nannte man das einfach an den Pranger stellen. Unsere erste Frage an den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen war denn auch, welche Funktion diese Vorgehensweise früher einmal erfüllte.
Früher, also in mittelalterlichen Zuständen, war der Pranger natürlich immer schon ein Akt der Grausamkeit, aber er war eben auch ein Akt der Strafe nach der Schuldfeststellung in einer streng begrenzten, gleichsam lokalen Öffentlichkeit, einer Präsenzöffentlichkeit. Jemand, der irgendetwas getan hatte, Falsches behauptet, einen Diebstahl begangen, Schlimmeres nun verbrochen. Der wurde gleichsam öffentlich ausgestellt, zum Teil attackiert, geprügelt, angespuckt, also der totalen Demütigung preisgegeben, aber in etwas, was man medienwissenschaftlich gesprochen Präsenzöffentlichkeit nennen könnte, also einem regional-lokal begrenzten Raum. Diejenigen, die da waren, die haben denjenigen gesehen.
Mit dem Unterschied zu früher, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, ist es ja heute nicht so, dass man jemanden an den Pranger stellt für begangene Verbrechen, sondern dass man heute schon häufig Leute an den Pranger stellt, wo das alles noch gar nicht so klar ist und wo das an den Pranger stellen quasi wie so ein Auslöser oder auch als Ersatz von Rechtsprechung gelten kann. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so. Das ist Teil einer durchaus problematischen Entwicklung, einer Veränderung des öffentlichen Raumes. Das Netz ist eine Weltbühne. Es ist nicht mehr das lokale, das begrenzte Gelächter, der Spott, die begrenzte, eingrenzbare Demütigung, sondern sie findet womöglich vor einem Weltpublikum statt. Und das scheint mir in der Tat als eine neue Qualität, dieser Wandel des Öffentlichkeitstypus mit Blick auf den Pranger.
Beim Public Shaming, da gibt es ja zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir einen möglichen Täter, so möchte ich den mal nennen, und auf der anderen Seite eben ein mögliches Opfer oder ein Opfer. Und dieses Opfer sieht Public Shaming vielleicht als Werkzeug, sich zu helfen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sich helfen zu lassen. Muss man hier so abwägen zwischen dem Leid des Opfers und den Persönlichkeiten des meist mutmaßlichen Täters?
Ich glaube ja. Also prinzipiell gesprochen scheint mir die Pranger-Idee keine gute Idee. Sie verletzt unsere Standards, sie verletzt die in einer Demokratie übliche Unschuldsvermutung, die Ermittlungskräfte vor Gericht, die überhaupt dann die Schuldfeststellung machen nach ihren eigenen Verfahren. Also prinzipiell ist gewissermaßen der digitale Pranger eine neue Form der gewaltvollen Asymmetrie zwischen Anlass und Effekt, Ursache und Wirkung, Verfehlung und Strafe. Aber dies vorausgeschickt kann es Situationen geben. Denken Sie an die Kommunikation in einer Sekte. Jemand versucht gewissermaßen unter Zwang stehend und mit großer Angst da etwas öffentlich zu machen. Denken Sie an Gewaltverhältnisse gleich welcher Art. Da kann so ein Bypass in Richtung der Öffentlichkeit, ein solches Öffentlichmachen von möglichen Schandtaten, Missbrauchsvorwürfen womöglich das letzte Mittel sein. Aber es sollte das allerletzte Mittel in bestimmten, sehr speziell zu untersuchenden Situationen sein. Die Pranger-Idee, die auch beispielsweise Boulevardzeitungen immer wieder propagieren nach dem Motto, wir klagen an, dieses oder jenes wurde veröffentlicht, dieser oder jene Verbrecher, der wird nun gewissermaßen mit seinem Foto hier ausgestellt und hingestellt. Die Pranger-Idee ist letztlich vorzivilisatorisch.
Aber letztendlich sagen Sie ja schon, Public Shaming ist in Ordnung, wenn es der Kontext sozusagen nahe liegt. Also wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wenn die Möglichkeit, sich als Opfer zu äußern, eigentlich kaum gegeben ist. Ja? Die Frage ist nur, wer gewichtet das denn dann?
Ich glaube, das gewichtet man im Zweifel in der öffentlichen Debatte. Es gibt ja auch jetzt aktuelle Fälle, über die dann gestritten wird. Man muss sagen, diese Frage lässt sich natürlich juristisch entscheiden. Das ist die eine Dimension. Man kann sagen, hier haben wir eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, hier haben wir eine Schmähkritik oder eben nicht. Aber es gibt natürlich auch die diskursive Dimension und da finden wir das Umstrittene. Skandal ist Ansichtssache. Das Maß der Unterlegenheit, das einen womöglich zu einem solchen Schritt drängt oder gar zwingt, das ist Ansichtssache. Darüber müssen wir als Gesellschaft uns verständigen, darüber müssen wir uns streiten.
Mit dieser öffentlichen Debatte ist das ja auch so ein Ding, ne? Denn die Öffentlichkeit, wie soll sie denn damit umgehen mit solchen Dingen? Wir als Außenstehende können doch ganz schwer entscheiden eigentlich, wer in solchen Fällen die Wahrheit sagt und wer die nicht dieser Wahrheit sagt. Also muss die Öffentlichkeit sich immer so zwangsweise für eine der beiden Seiten entscheiden?
Nein, das sollte sie auch nicht. Das gibt dann so etwas wie die gefühlte Wahrheit einer möglichen Anklage. Aber prinzipiell, um das nochmal zu betonen, die Pranger-Idee, die ja heute unter den Resonanzbedingungen weltweiter Vernetzung stattfindet, ist ein archaisches Instrument, um jemand zu attackieren und gegebenenfalls zu vernichten. Ich will mal ein Beispiel aus der Frühgeschichte nennen. 2008 steigt eine junge Frau in Südkorea in einen U-Bahn-Wagen, hat einen Hund dabei, der sein Geschäft, ich will sie hier nicht mit Details foltern, auf dem U-Bahn-Wagen hinterlässt. Und jemand der Beistehenden fotografiert sie und fotografiert, wie sie sich weigert, nun diese Hinterlassenschaft des kleinen Hundes zu beseitigen. Wenn Sie heute an Ihre Rechner gehen und Dogshit Girl googeln, finden Sie immer noch gewissermaßen die Dokumentation, die global verfügbare Dokumentation dieser vergleichsweise vollkommen marginalen Normverletzung. Und darum geht es, dafür zu sensibilisieren, auch darüber zu streiten, unter welchen Bedingungen darf eine Information veröffentlicht werden, unter welchen Bedingungen aber auch nicht.
Lassen sich denn innerhalb dieser Debatten und auch insgesamt bei diesen Public-Shaming-Fällen, lässt sich da sowas wie ein übergeordnetes Kommunikationsmuster erkennen? Also erfolgen diese Debatten und dieses Ganze drumherum immer mehr oder weniger nach dem gleichen Muster, selbst wenn es sich um unterschiedliche Fälle handelt?
Ja, es gibt ein paar Muster, die sich tatsächlich feststellen lassen. Also zunächst Entrüstung und Empörung, Berichterstattung über die Tatsache der Anklage selbst, ganz gleich, ob in den sozialen Medien oder in den redaktionellen Medien. Dann sehr bald eine Reflexion darüber, wer steckt eigentlich dahinter, wenn diese Attacke anonym erfolgt. Und schließlich der Wechsel auf die Metaebene, in gewissem Sinne auch das, was wir hier gemeinsam zelebrieren, ein Nachdenken darüber, was bedeutet das für eine Gesellschaft. Also dieses Drei-Stufen-Modell, tatsächliche Veröffentlichung mit entrüstendem oder empörendem Inhalt, Debatte über die möglichen Motive der Publizisten und schließlich Wechsel auf die Metaebene, das lässt sich immer wieder beobachten.
Wie sieht das aus mit den Themen? Es gibt ja auch Themen, die für Public Shaming häufiger eine Rolle spielen als andere. Sie haben jetzt eben den Fall des Dogshit-Cases angesprochen. Sexueller Missbrauch taucht natürlich auch häufig auf. Was taucht da so auf? Was sind das für Themen?
Das ist, sind durchaus Themen, die einem bestimmten Darstellungsregime gehorchen. Sie müssen sofort und unmittelbar verständlich sein. Oft sind Bilder wichtig, gerade wenn es um Fragen des Tierschutzes geht, sind Bilder ganz und gar zentral, gleichsam als emotionalisierende Icons. Und es muss klare Fronten geben, also ein zu komplexes Geschehen, ein abstraktes Geschehen, ist gewissermaßen nicht tauglich für Public Shaming. Denken Sie an schleichende Prozesse wie den Klimawandel, etwas, was uns in massiver Weise und in hochrelevanter Weise betrifft. Denken Sie an den Skandal der Dauerüberwachung, der sich jetzt zum dritten Mal in der Veröffentlichung oder Enthüllung von Edward Snowden zum dritten Jahr gewissermaßen nähert. Das sind Skandale oder Themen von öffentlicher Relevanz, die nicht in das Problem haben, dass sie nicht in dieser Weise in sofort verständliche Schemata übersetzbar sind.
Sagt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Und mit ihm sprachen wir über Public Shaming. Das Interview, wie natürlich auch alle anderen Beiträge dieser Sendung, finden Sie wie immer auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.